Ja, schönen guten Morgen in Andernach. Ihr seht noch ein Bild von meiner Familie. Habe ich mitgebracht, einfach, dass ihr wisst, wer heute Morgen zu euch predigt. Mein Name, wie gesagt, ist Joachim König. Ich bin verheiratet mit einer Schweizerin. Wir haben 3 Kinder, 3 Töchter. So hat uns Gott gesegnet, 3 Blondinen. Der eine ist 8, 10 und 12. 2 von ihnen sind in Asien geboren, in Chiang Mai. Die 3. ist in Deutschland geboren. In einem Heimataufenthalt, wo wir waren. Und wir waren selber 8 Jahre lang in Kambodscha. Deswegen hat es uns noch mehr gefreut, euch zu senden. Und vor fast 5 Jahren kam die UMG und hat gesagt, hier ist eine ganz wichtige Stelle offen. Ein Gebietsleiter, jemand, der die Beziehung pflegt zu Gemeinden, derjenige, der zu theologischen Seminaren und zu Interessenten einfach Zeit hat, dem nachzugehen und die Beziehungen aufzubauen. Und wir konnten uns beides vorstellen. Wir haben dann auch gefragt, hey Gott, was ist jetzt dein Weg für uns? Und spannend war in dieser Zeit, also Gott hat uns ganz klar nach Kambodscha geführt, da hatten wir den Eindruck, er muss uns auch ganz klar wieder zurückführen. Da haben wir ganz viel gebetet und gesagt, Gott, zeige uns ganz klar deinen Weg. Und Gott hat damals zu uns in der Situation immer wieder gesagt, macht, was ihr wollt. Wirklich, habe ich nie vorher, nachher so gehört, bleibt in Kambodscha, wenn ihr an mir dran seid, gebrauche ich euch in Kambodscha. Ihr könnt aber gerne auch zurückgehen nach Deutschland, wenn ihr zurückgeht. Ich bin bei euch, ich segne euch, solange ihr an mir dran seid. Und dann war uns die Entscheidung natürlich nicht leicht gefallen. Wir haben mehrmals verschoben. Wir sagen, ja, wir sagen euch Bescheid. Erst war es Weihnachten, dann war es Ostern. Und irgendwann haben wir gesagt, wir wagen den Sprung zurück nach Deutschland. Da waren noch einige Faktoren, die gesagt haben, das passt eigentlich. Und so sind wir jetzt wieder in Deutschland. Ja, und jetzt darf ich eine Predigt halten. Wir sind ja nicht hier nur zum Geschichten erzählen. Ah, hier, da sind wir ja. Okay. Oh nee, aber jetzt geht dieses Teil hier nicht. Ah, macht nichts. Kannst du mal weiterklicken? Wir machen es dann wirklich irgendwie per Nicken oder so. Du musst ja ganz toll den Blickkontakt halten zu mir. Ja, Psalm 67, weil ich dachte, es ist schade, wenn hier vorne ein toller Tisch aufgebaut ist. Und außer einer ganz kurzen Bemerkung zum Anfang vom Gottesdienst gehen wir nicht mehr auf den Erntedank ein. Dachte ich, ich halte eine Predigt, da wir gucken miteinander den Psalm 67 an, wo es um den Segen Gottes geht. Ich bitte darum, dass wir den Text, den Psalm, einfach gemeinsam lesen. Psalm 67. Gott sei uns gnädig und segne uns. Er lasse uns sein Antlitz leuchten, dass man auf Erden erkenne seinen Weg, unter allen Heiden sein Heil. Es danken dir, Gott, die Völker. Es danken dir alle Völker. Die Völker freuen sich und jauchzen, dass du die Menschen recht richtest und regierst die Völker auf Erden. Es danken dir, Gott, die Völker. Es danken dir alle Völker. Das Land gibt sein Gewächs. Es segne uns Gott, unser Gott. Es segne uns Gott und alle Welt fürchte ihn. Amen. Ja, ein Segenpsalm passt gut für so einen schönen Tag. Erntedank ist normalerweise ein fröhliches Fest und auch dieser Psalm ist scheinbar für ein Erntedankfest geschrieben. Es ist ein Fest, an dem wir daran denken, was Gott uns geschenkt hat. Denn wir wollen ja nicht blind durchs Leben gehen. Wir wollen nicht nur konsumieren, was wir haben, ohne an den zu denken, der uns das geschenkt hat, was wir besitzen. Unser Geld, die Lebensmittel, die wir verzehren. Aber dann auch innerer Frieden und äußerer Frieden. Auch für die Umstände, in denen wir leben, können wir ja nichts. Wenn wir lesen, was jetzt wieder in Ägypten passiert und an vielen anderen Enden dieser Welt, was da passiert, da können die Leute genauso wenig dafür, wie wir was dafür können, dass wir hier in einem friedlichen Deutschland leben. Wir haben Frieden, wir haben gesunde Kinder, wir haben ein tolles System und wir wollen Gott dafür danken. Wir beten viel, kannst du mal weitermachen? Wir beten viel, wir bitten viel. Ich weiß nicht, was bei Ihnen die Bitten des vergangenen Jahres waren, ob das die Bitte war um Segen für Firma und Beruf, ob das Hilfe war für ihre Familie, ob das Gebete waren um Gesundheit. Und das Schöne ist ja, wenn wir beten und wenn wir dann zurückschauen, da sehen wir wirklich, wie Gott gehört hat, wie Gott gesegnet hat, wie Gott für uns da war. Und so drückt es eben auch dieser Psalm aus, mit fröhlichen Worten, so ähnlich wie der aaronitische Segen auch. Gott, es danken dir die Völker, es danken dir alle Völker, dass du die Menschen recht richtest, dass du regierst auf Erden, dass das Land sein Gewächs gibt. All diese Sachen, da ist unser ganzes Leben mit reingenommen. Und weil Gott eben segnet, deswegen wollen wir ihm auch danken. Und deswegen bringen wir einen Teil unserer Gaben zurück, zum Teil in Naturalien, aber da der meiste materielle Segen von Gott auch durch Geld zu uns fließt, zumindest auf mein Konto und nicht in Kartoffeln, deswegen geben wir auch da den Segen an Gott, den Dank für Gottes Segen wieder zurück. Wenn ich bete, morgens in meinem stillen Kämmerlein, dann bete ich ganz viel, in der Einzahl muss ich geschehen. Herr Jesus, du siehst, was heute auf meinem Kalender steht. Du siehst, was alles zu tun ist. Du siehst die Aufgaben, du siehst meine Familie. Vor allem siehst du mich und meine Bedürfnisse und meine Sorgen und meine Hektik und meinen Stress. Und dann fällt mir auf, dass ich anders bete, als dieser Psalm hier betet. Nämlich da ist immer im Plural die Rede. Gott sei uns gnädig, segne uns. Herr, lasse uns dein Angesicht leuchten. Das finde ich schön, dass Gott mich im Blick hat, aber nicht nur mich, sondern auch die Gemeinschaft, in die ich hineingestellt bin. Dass Gott den Blick nicht nur auf das Individuum gerichtet hat, sondern auf die Gesamtheit seiner Kinder. Dass Gott die Gemeinde sieht, dass Gott den Gemeindeverband sieht, dass Gott die gesamte Gemeinschaft der Heiligen sieht. Das ist ein Punkt, wo ich sage, da möchte ich lernen von diesem Psalm, nicht nur um den Segen für mich zu erbitten, sondern den Segen wirklich für uns gemeinsam als Kinder Gottes und darüber hinaus natürlich zu erbitten. Aber dann ist es interessant, wie es weitergeht, nämlich dass die erste Gabe, um die hier gebeten wird, die Gnade Gottes ist. Herr, sei uns gnädig und segne uns. Lasse uns dein Angesicht leuchten. Ich weiß nicht, ob bei Ihnen die Gnade schon vom Kopf ins Herz runtergerutscht ist. Bei mir muss es immer wieder sein. Immer wieder bin ich an einem Punkt, wo ich merke, wow, Gott hat ja wirklich alles für mich getan und ich kann ja wirklich froh sein und dankbar sein dafür. Dass am Anfang meines Lebens und am Anfang vom Segen Gottes nicht steht, dass ich ein toller Mensch bin und dass ich irgendwas geleistet habe, sodass Gott den Eindruck hat, jetzt ist er so gut genug geworden, es ist ein ganz toller Kerl und jetzt kann ich beginnen, ihn langsam mal zu segnen. Nein, Gottes Gnade kommt am Anfang und mit der Gnade kommt der Segen sofort, voll rein. Und da müssen wir uns immer wieder dran erinnern, dass wir uns nicht selber anstrengen müssen, dass wir uns nicht selber verbessern müssen, nicht selber perfektionieren müssen, um Gottes Segen empfangen zu können. Gott nimmt uns tatsächlich an, wie wir sind. Und bei Gott gibt es nicht diese Wenn-Dann-Spiele. Wenn du so bist, dann mache ich das. Wenn so, dann so. Sondern Gottes Gnade ist ganz von Anfang an dabei. Ich finde es immer interessant, wenn man da mal Biografien liest von Leuten, die diese Gnade für sich entdecken. Weil jetzt jemand wie ich bin als Predigersohn aufgewachsen und ja, stehe schon so lange im Glauben und so weiter. Da löscht es manchmal so ab, da vergisst man das so, wie revolutionär das eigentlich ist, was Gott uns schenkt mit seiner Gnade. Da habe ich die Biografie gelesen von Elke und Martin Kamphuis, die sind ja bekannt über die ganzen Bücher und Vorträge, die sie erhalten zum Thema Buddhismus, und wo sie von ihrem Leben erzählen, von ihrer spirituellen Suche nach sich selbst. Und wie sie dann sagen, sie gingen immer tiefer in sich rein. Sie haben eine Therapie nach der anderen gemacht, ein Seminar nach dem anderen belegt. Und jedes Mal, wenn sie einen Eindruck haben, sie haben wieder einen Fehler behoben bei sich, einen Makel, den sie entdeckt haben, haben sie endlich behoben. Dann tauchte schon der nächste auf und dann haben sie an dem gearbeitet und kaum war der einigermaßen besiegt, dann haben sie das nächste entdeckt, was noch nicht so ganz gestimmt hat. Sie haben im Prinzip die einfache Wahrheit entdeckt, dass ein Mensch wirklich wie eine Zwiebel ist und egal wie viele Schichten man runterholt, im innersten Kern ist der Mensch halt immer noch eine Zwiebel und treibt einem die Tränen in die Augen. Aber dann haben sie dann in Australien, sind sie in eine Gemeinde reingerutscht, in die sie eigentlich gar nicht wollten. Und dann hat jemand mit ihnen Gebet gesprochen, dass sie eigentlich gar nicht beten wollten. Aber sie haben es halt doch nachgebetet, aus welchen Gründen auch immer. Und als sie dieses widerwillige Gebet gesprochen hatten, haben sie dann gesagt, es war, als wären wir nach Hause gekommen. Es war, als wären wir nach Hause gekommen. Und wenn man vor allem aus dem buddhistischen Bereich Bücher liest oder Lebenszeugnisse liest, dann ist es immer wieder eine Formulierung, die auftaucht, immer wieder. Man kommt in Frieden mit sich selber. Der Buddhismus ist ja bekannt als so eine friedliche Religion. Und man hat den Eindruck, die Leute, die da stundenlang meditieren, sind sehr im Frieden mit sich selbst. Aber wenn sie dann Jesus kennenlernen, sagen sie, wow, jetzt habe ich wirklich Frieden gefunden. Und jetzt bin ich wirklich zu Hause in mir. Jetzt bin ich wirklich angekommen. Mit Gott im Reinen, mit mir im Reinen. Wow, was ist das für ein Leben? Das ist die Gnade, die Gott uns schenkt, dass wir mit uns, mit Gott im Reinen sein können. Und wenn Sie heute Morgen hier sitzen und den Eindruck haben, Sie sind zufrieden mit sich und der Welt und Sie bringen den Dank in Form, welcher Form auch immer, und Sie sind einfach fröhlich in Ihrem Leben, dann ist es die Gnade Gottes, die in Ihrem Leben am Werk ist. Dann ist es die Gnade Gottes, die Fuß gefasst hat in Ihnen. Und dann können Sie sich freuen drüber und können Gott danken dafür. Aber das Schöne ist, dass Gott bei den Naturalien nicht aufhört, wie es dann in Vers 7 hier heißt, das Land gibt sein Gewächs, es segne uns Gott, unser Gott. Gott gibt uns die Güter, aber viel wichtiger als die Güter, und das kennen wir in Deutschland besser als viele andere Länder, viel wichtiger als Güter ist, dass Gott uns sein Angesicht zuwendet. Und das ist auch gleich im ersten Vers. Gott sei uns gnädig und segne uns und lasse dein Antlitz über uns leuchten. Da haben wir uns in der Nachbarschaft ein Mädchen, Patchwork-Familie, Einzelkind, 4 Großeltern, 8 Großeltern, da komme ich jetzt immer durcheinander. Also auf jeden Fall eben 2 Elternteile und Großeltern. Die hat 2 Zimmer. In dem einen Zimmer, da stehen nur Spielsachen. Im anderen Zimmer, da steht ihr Bett und nochmal eine ganze Menge Sachen. Die ist überschüttet mit Materiellem, weil jeder ein schlechtes Gewissen hat, dass dieses Kind nicht in guten Familienverhältnissen aufwächst. Aber das Einzige, was sie sich wünscht, ist eben nicht das Materielle, sondern das Einzige, was sie sich wünscht, ist, dass ihre Mutter und ihr Papa und die Großeltern vielleicht ihr mal das Angesicht zuwenden und ihr nicht nur 10 € in die Hand stecken oder einen Gutschein geben oder mit ihr ins Spielzeuggeschäft gehen, sondern ihr das Angesicht zuwenden und sich Zeit nehmen für sie und ihr zuhören und ihr die Liebe schenken, die sie so gerne hat. Und deswegen ist es so schön, dass wenn wir uns hinsetzen und die Hände falten, dass wir dann wissen, dass Gott nicht wegguckt, dass Gott nicht sein Smartphone anhat und auf irgendwelchen Apps die neuesten Nachrichten anschaut und nur mit einem Ohr zuhört, sondern dass Gott wirklich voll da ist und sich uns zuwendet und zuhört, uns anlächelt, freundlich zu uns ist und uns wirklich gerne hat. Das ist der Segen, den Gott uns schenkt. Und den dürfen wir feiern heute Morgen. Der nächste Punkt. Wir können mal weitermachen. Gott segnet die entferntesten Völker. Wir sind gesegnet um der Völker willen. Was ich spannend finde an diesem Psalm, wenn Sie mal den Übergang von Vers 2 zu Vers 3 anschauen, dann heißt es eben, Gott sei uns gnädig und segne uns, er lasse uns sein Antlitz leuchten, damit man auf Erden erkenne seinen Weg, unter allen Heiden sein Heil. Das finde ich spannend. Gott segnet uns. Aber der Segen ist nicht das Letzte, was Gott will, sondern er segnet damit, er segnet das. Er segnet uns, damit was passiert, nämlich damit man auf Erden seinen Weg erkennt, damit die Heiden sein Heil erfahren können. Gottes Segen ist praktisch sowas wie ein großes Wasserreservoir, ein Stausee in den Alpen, wo meine Frau herkommt, der existiert ja nicht nur für sich, sondern existiert, damit man dann Wasser in verschiedene Kanäle hinablassen kann, damit praktisch Dörfer, die an dieses Reservoir angeschlossen sind, Haushalte, dass die auch von diesem Segen abbekommen. Oder wenn ein großer Regenguss fällt im Gebirge, dann sammelt sich der Regen und er fließt hinunter ins Tal und über die ganze Breite da überall, wo Wiesen sind, wo Felder sind, da kommt der Regen vorbei. Und so hat Gott eigentlich seinen Segen gedacht. Er segnet uns, damit der Segen von uns weiterfließt und sich ausbreitet in alle Welt hinein. Gott segnet uns nicht um unserer selbst willen, sondern vor allem um der Welt willen. Gott will durch uns der Gottvergessenheit in dieser Welt begegnen. Denn Gott meldet sich immer durch Menschen zu Wort. Das finde ich so wichtig. Gott redet immer durch Menschen. Deswegen gibt es Pastoren, deswegen gibt es Evangelisten, deswegen gibt es Missionare, auch im Internetzeitalter, wo man ja eigentlich viel einfacher durch irgendwelche Webseiten oder Fernsehsender oder Radiosender zu den Menschen kommen könnte. Gott will immer noch Menschen gebrauchen. Das ist sein Ziel. Gott zeigt sein Heil durch gesegnete Menschen. Gott wird vor allem durch Menschen erkannt, in denen Jesus lebt. Gestern Abend war gerade ein Missionsabend, wo ich war. Freunde von uns waren Hauseltern im Heim in Nordthailand mit der Marburger Mission, Liebenzeller Mission und UMG. Die haben so ein gemeinsames Hostel. Da haben sie ein Bild gezeigt von ihrer Haushilfe, also die Köchin in ihrem Kinderheim, Schülerheim. Haben sie gesagt, ja, das war eine super Frau, sie hatten so eine tolle Beziehung zu ihr, aber sie ist eben noch kein Christ, sie ist Buddhistin. Haben gesagt, die hat immer ganz genau beobachtet, was wir machen, wie wir leben, wie wir uns verhalten. Die wollte wirklich sehen, bevor sie vielleicht irgendwann mal in Betracht zieht, Christ zu werden, will sie schauen, wie das praktisch geht. Und hat sie wirklich intensiv beobachtet. Und das sieht man immer wieder. Das ist das Tolle, wenn man als Missionar geht, wenn man als Ausländer geht, dass man sowieso auffällt, meine Güte, rote Haare oder so dunkelblonde Haare, da fällt man mit auf und da beobachten einen die Leute. Und wenn sie dann noch wissen, dass man Christ ist, da beobachten sie einen noch viel mehr. Und dann muss man immer noch reden von Jesus, sonst schicken wir niemanden, der nicht bereit ist, von Jesus auch zu reden. Aber sie beobachten auch ganz viel und dann sehen sie, ja, wer Jesus wirklich ist. Und sie sehen hoffentlich Fußspuren von Gott in unserem Leben, die hier auch nicht nur für uns alleine gelten, sondern eben für alle Menschen auf dieser Welt. Deswegen, Gott will, dass man seinen Weg erkennt, dass die Heiden sein Heil erkennen, das soll durch Menschen passieren. Und dann heißt es in Vers 4, es danken dir Gott die Völker, es danken dir alle Völker. Da ist natürlich die Frage, ob das wirklich so ist. Ich muss sagen, aufgrund von meiner Erfahrung ist es noch nicht so. Also es warten nicht alle auf das Evangelium und es sind auch nicht alle heiß drauf, das zu hören. Sonst gäbe es nicht die Unterteilung in offene und geschlossene Länder. Dann würden einfach alle Länder ihre Türen aufmachen und sagen, schickt uns mehr Missionare, wir wollen von Jesus hören. Deswegen gilt es ein Stück weit, was Thomas Schirmacher mal auf einem Missionsfest bei uns erzählt hat. Das war nicht so ein cooles Zitat. Das erinnert mich, ermutigt mich immer wieder, wenn ich den Eindruck habe, ja, viele Leute wollen ja eh nichts von Jesus hören. Naja, was soll's? Dass ich sage, ja, so ist es einfach. Also, was hat Thomas Schirmacher gesagt? Er sagt, ein Missionar ist jemand, der Menschen, die nichts von Gott hören wollen, hinterhergeht, ihnen vom Gericht erzählt, das über ihnen hängt und von der Gnade Gottes, die dieses Gericht abwenden kann. Ist eine gute Formulierung, oder? Das könnt ihr vielleicht auch nachvollziehen bei euch. Es fällt uns ja unheimlich schwer von Jesus, also mir fällt es unheimlich schwer von Jesus zu reden. Auch weil man oft den Eindruck hat, die Leute wollen es gar nicht hören. Aber wenn man dann weiß, aha, das ist ja normal, wir gehen ja Menschen hinterher, die wollen ja gar nichts hören von Gott, die wollen ja gar nichts hören vom Gericht, das über ihnen hängt, und da können sie auch die Gnade Gottes gar nicht verstehen, die Gott ihnen anbietet, ist doch super. Also er ermutigt mich dran zu bleiben und zu sagen, ja, so ist es halt, und deswegen versuche ich mit meiner Kraft trotzdem vorwärts zu gehen. Aber interessant ist dann, dass wenn Menschen zum Glauben kommen, dass sich dann wirklich was verändern. Und in Kambodscha hatten wir das oft gesehen. Wir hatten eine Frau in unserer Gemeinde, eine ältere, also für Kambodscha eine ältere Dame, Mitte 50. Wenn ich das jetzt hier sage, dann habe ich meine Sympathien verscherzt. War in der Gemeindeleitung der Gemeinde. Sie war eine der Predigerinnen der Gemeinde. Ich habe mich oft mit ihr getroffen, einfach um sie zu schulen. Wir haben gemeinsam Predigten vorbereitet. Dann habe ich sie mal gefragt, was sich denn bei ihr verändert hat, seit sie Christ war. Weil sie kam auch, wie logischerweise in Kambodscha, wo die Leute lange nichts von Jesus gehört haben, spät in ihrem Leben zum Glauben. Ich sage, was hat sich geändert, seit du Christ geworden bist? Hat sie gesagt, seit ich Christ bin, kann ich meinen Mann lieben und ich kann meine Kinder lieben. Da dachte ich, wow, da lernt jemand Jesus kennen und erfährt, hier wird man sagen, innere Heilung. Er wird wirklich heil und ganz und plötzlich ist eine Liebe da, die von Gott kommt, die sich überträgt auf ihre Kinder und auf ihre ganze Familie und aufs Umfeld. Die Frau war so beliebt im Dorf und so anerkannt im Dorf, das kam nicht nur von ihren grauen Haaren, das kam nicht nur von der Lebensweise, die sie auch hatte, es kam vor allem von der Liebe, die Gott ihr geschenkt hat und die dann ins Dorf zurückgeflossen ist. Und ich hatte einen anderen Mann gefragt, das war jetzt wirklich ein alter Mann, der war um die 80 und war lange Jahre Buddhist, war sehr hochgestiegen in der Hierarchie des Tempels, also er war wirklich jemand, der viel, also der lange als überzeugter Buddhist gelebt hat und alles getan hat, einfach um diese Wahrheiten des Buddhismus zu leben. Und er wurde dann Christ in hohem Alter. Dann habe ich ihn gefragt, warum bist du denn Christ geworden? Warum bist du nicht Buddhist geblieben? Dann war da die Antwort, Jesus hat mir meine Sünden vergeben, das habe ich nirgends anders gefunden. So simpel kann es sein, oder? Jesus hat mir meine Sünden vergeben, das hat kein anderer geschafft. Und im Buddhismus geht es ja auch nur darum, Sünden abzuarbeiten und sein Karma zu verbessern. Und das hat ihn überzeugt, dass er mit fast 80 Jahren sein Leben nochmal komplett umstellt und diesen Jesusweg geht. Und mich beeindruckt es oft in der islamischen Welt, wenn ich höre, dass Menschen zum Glauben kommen und dann Verfolgung leiden, dann in Schwierigkeiten kommen, dann fliehen müssen oder ihren Glauben geheim leben müssen. Also ich sage, Mensch, liebe Leute, es wäre doch so einfach. Ihr müsstet einfach zu eurem alten Glauben zurückkommen, dann wären alle Probleme im Handumdrehen gelöst. Es ist doch nicht, ist doch kein Problem, oder? Jemand hört von Jesus und denkt, das ist eine tolle Sache, wird Christ. Das ist ja doch ganz schön schwierig, als Christ zu leben. Warum kehrt er eigentlich nicht zurück zu seinem alten Glauben? Warum bleibt er denn bei Jesus? Da ist doch so viel dahinter. Ich habe von jemand gehört, der gesagt hat, ich habe endlich was gefunden, für das es sich zu leben lohnt. Und dafür bin ich auch bereit zu sterben. Ich habe was, wofür es sich zu leben lohnt. Das hatte ich vorher nicht. Und dafür bin ich jetzt auch bereit zu sterben. Wenn Leute Jesus finden, dann ist es wirklich wahr. Die Völker freuen sich und jauchzen. Und es danken dir die Völker. Es danken dir Menschen aus allen Nationen dafür, was du getan hast. Es ist einfach unvergleichlich. Gottes Segen sucht die entferntesten Dörfer. Kannst du mal weitermachen hier? Nochmal? Ja. Genau. Das mache ich jetzt ein bisschen schneller. Die Zeit schreitet voran. Die Völker werden sein Heil erkennen. Das ist ein Begriff, der zieht sich vom ersten Buch Mose bis in die Offenbarung. Das habt ihr wahrscheinlich schon mal gehört hier in einer eurer Predigten. Und dieser Begriff Völker, der kommt oft vor. Die Völker werden dir danken, die Völker werden sich freuen, die Völker werden jauchzen, alle Völker werden dir danken, alle Welt wird Gott fürchten. Gottes Ziel ist nicht weniger, als dass alle Völker, alle nicht nationalen Gemeinschaften, sondern alle kulturellen und ethnischen Gemeinschaften gesegnet werden von Gott. Alle sollen die Möglichkeit haben, von Gott zu hören. Das begann bei Abraham, der berufen wurde, damit Völker durch ihn gesegnet wurden. Und das geht bis zur Offenbarung, wo aus allen Stämmen und Völkern und Sprachen und Nationen Menschen vor Gottes Thron sein werden. Jetzt ist aber interessant dann zu sehen, wie das aussieht mit diesen Völkern. Kannst du weitermachen? Ja, mach nochmal weiter. Genau, dass es eben noch viele ethnische Volksgruppen gibt, die von diesem Jesus noch nichts gehört haben. Wie viele ethnische Volksgruppen gibt es? Jetzt könnt ihr mal eure Fantasie freien Lauf lassen. Wie viele sind es ungefähr? Es ist jetzt schwierig. Habt ihr Ethnologen unter euch oder so? Ja, ihr zwei wisst es bestimmt, oder? Ja, okay. Alles klar, machen wir weiter. Ja, das ist eine schwierige Frage. Also, es gibt insgesamt 16.300 Volksgruppen. Und wie viele Volksgruppen gelten als unerreicht? Machen wir mal weiter. Also, unerreicht ist, das geht mal. Das ist eine menschliche, das ist keine biblische Definition, aber eine Arbeitsdefinition. Sie sagen, unter 2% der Bevölkerung nicht in der Lage, ihre eigenen Landsleute aus eigenen Kräften und Mitteln zu erreichen mit dem Evangelium. Die sind unerreicht. Machen wir weiter. Wie viele sind unerreicht? Das sind 6.600. Das ist eigentlich, wenn man von 16.000 ausgeht, 6.000 ist schon eine ganze Menge gemacht, oder? Aber es ist trotzdem noch viel zu tun. 6.000 Volksgruppen, kulturelle Einheiten mit oft einer eigenen Sprache, ist schon ziemlich heftig. Wo finden wir diese Gruppen? Weiter. Ja, genau, diesen 10-40-Fenster zwischen dem 10. und 40. Breitengrad, das umschließt Nordafrika, da wo jetzt gerade so viel los ist, bis rüber China und dann auch der Bereich, wo die UMG tätig ist. Machen wir weiter. Und es gibt halt verschiedene Gründe, warum die noch unerreicht sind. Also das ist ja nicht einfach so, dass man sagt, naja, die liegen vor der Haustür, man müsste einfach nur hingehen, sondern es gibt mehrere Gründe, warum die wirklich noch nicht von Jesus gehört haben. Das eine ist, dass in diesen Ländern oft starke Verfolgung ist. Und dass man sich wirklich 3-mal, 4-mal, 5-mal, 10-mal überlegt, bevor man diesen Jesusweg geht. Und interessant ist, dass trotzdem in Ländern, wo viel Verfolgung ist, tatsächlich auch Leute zum Glauben kommen, weil es sich nämlich lohnt. Aber es könnten mehr sein, es könnten viel mehr Leute sein, die zum Glauben kommen. Aber in Ländern mit Verfolgung ist es schwierig, dann auch einzelne ethnische Volksgruppen zu erreichen, die außerhalb von den Hauptvolksgruppen leben. Das andere, was es schwer macht, ist, dass es, nächstes, dass die Zahl der westlichen Missionare zumindest abnimmt. Das ist eine Statistik aus den USA, da sind die deutschen Zahlen nicht dabei, aber wenn ich jetzt die UMG anschaue, sehe ich auch, dass die Zahl der Missionare nach unten geht. Und jetzt sind einige, die in den nächsten Jahren in den Ruhestand treten werden. Also die Zahl geht tatsächlich nach unten von Missionaren, die aus der westlichen Welt gesendet werden. Da kommen natürlich jetzt Missionare aus dem Süden dazu, da kommen Missionare aus den Missionsländern dazu. Aber das macht das noch nicht wett, was wir nicht schicken. Und man kann ja auch nicht sagen, ja, nur weil jetzt eben, was weiß ich, weil jetzt aus Thailand Missionare auch gesendet werden, da müssen wir als deutsche Gemeinde keine Missionare mehr senden. Das wäre jetzt meiner Ansicht nach ein bisschen kurz gedacht und auch nicht unbedingt biblisch. Das nächste ist, dass viele Länder eben tatsächlich auch sehr abgeschottet leben. Dass die meisten in sogenannten geschlossenen Ländern leben. Und viele haben noch niemals einen lebendigen Christen gesehen. Die kennen Christen höchstens mal aus einem Film, meistens an Hollywood, oder sie kennen sie aus Nachrichten, sie kennen aus Gerüchten oder Vorurteilen, aber sie haben noch niemand gesehen. Und dann ist es ganz schön schwierig, dann Christ zu werden. Nächstes. Interessant finde ich diese Statistik. Wenn man die Verteilung anschaut, wo Missionare hingehen, dann sieht man, dass von 10 Missionaren nur einer zu den wirklich Unerreichten geht. Wir haben einen ganzen Arbeitsbereich innerhalb der UMG, das ist das sogenannte Mekongfeld. Die bemühen sich um solche unerreichten Volksgruppen in Südchina, in Vietnam, in Burma, in Laos und in Nordthailand. Da habe ich eine lange Liste gesehen von Volksgruppen, die wir gerne erreichen würden, aber wir haben einfach nie mehr, der da hingeht. Und wir haben als UMG weltweit 1400 Mitarbeiter. Und die sind gut verteilt und jeder ist am richtigen Ort, habe ich einen Eindruck. Aber für diese Unerreichten finden wir einfach keine Leute, weil da brauchst du Pioniere. Das ist halt wirklich nicht easy going. Da muss man wahnsinnig viel arbeiten. Da muss man sehr, sehr, sehr tough sein, um dahin zu gehen. Solche Leute sind schwer zu finden. Aber es ist interessant. Einer von 10 nur geht wirklich zu diesen Menschen. Und das nächste ist dann natürlich auch die Finanzierung von solchen Leuten. Und das ist auch wieder eine amerikanische Statistik. Das ist jetzt keine Erhebung aus eurem Gemeindeverband oder unserem. Aber ich finde es trotzdem interessant, weil es eine Tendenz gibt. Da kann man jetzt wirklich eine Umfrage machen. Das ist einfacher als die erste Frage, die ich gestellt habe. Was denkt ihr von jedem Dollar, der in den USA gegeben wird? Wie viel wird für die Unerreichten gegeben und wie viel geht in, was weiß ich, Pastorengehälter, Gebäude, evangelistische Aktionen vor Ort von jedem Dollar? 0,1 Cent? Andere? Ja, mach mal, das nächste. Ja, also ein halber Penny. Ja, also wirklich nicht viel, 0,5. Also ist noch besser als deine Statistik. Genau. Aber trotzdem, es zeigt ein bisschen was, wo unsere Prioritäten liegen, personell, finanziell, dass Leute von Jesus hören. Ja, weiter. Ja, Gottes Wunsch steht in Habakuk 2, Vers 14. Es ist eine Verheißung, aber eine Verheißung, an der wir mitarbeiten müssen. Die Erde wird voll werden von der Erkenntnis der Ehre des Herrn, wie das Wasser das Meer bedeckt. Die Erde wird voll werden von der Erkenntnis der Ehre des Herrn, so wie das Wasser das Meer bedeckt. Das will Gott durch uns tun. Damit komme ich zum letzten Punkt. Nächstes. Ja, wir dürfen Gottes Segen weitergeben. Das ist ein Privileg. Gott möchte sichtbar werden, das haben wir gesagt. Gottes Segen ist eine sichtbare Spur des Heils. Dadurch wird Gott bezeugt in dieser Welt. Es ist ein Zeichen für die Völker in der Nähe und in der Ferne. Und ich lade euch ein, auch zu beten. Und ab heute, Herr, segne mich damit. Herr, segne mich damit, du bekannt wirst, damit dein Licht gesehen wird, damit Menschen deine Liebe erfahren. Es ist natürlich jetzt blöd, es wart ihr bereit, Matthias und Jasmin, zu gehen und zu sagen, wow, Herr, segne mich, damit Kambodschaner von Jesus hören. Und Gott sagt, ja, noch nicht, wartet erst noch mal ein bisschen. Ganz schön frustrierend. Aber schön ist, dass es Gott um den Diener geht an erster Stelle und dann erst um den Dienst, den er tut. Aber es kann ja sein, dass andere da sind, die gehen. Oder dass ihr Kinder habt, die mal einen Einsatz machen könnten, einen Kurzzeiteinsatz. Damit geht's oft los. Und man sagt, Herr, segne mich damit. Segne mich natürlich in meiner Firma, in meiner Machtnachbarschaft, in meiner Familie. Aber Herr, du denkst weiter. Gibt's vielleicht für mich noch mehr als nur die regionale Gegend, wo ich lebe. Ich habe vor einer Weile ein anderes junges Ehepaar besucht. Das war nicht ihr. Aber das war auch echt heiß. Die haben die ÖMG über das Internet gefunden und hatten überlegt, was für sie dran ist. Und da habe ich sie nach ihrer Motivation gefragt, warum sie denn Asiaten dienen wollen. Und da kam im Prinzip genau dieser Psalm raus. Da haben sie gesagt, Gott hat uns so gesegnet. Wir kommen beide aus einem guten Elternhaus. Wir kennen Jesus seit unserer Kindheit. Wir haben eine tolle Gemeinde, die hat uns gut geprägt. Wir haben jetzt eine gute Arbeit. Es geht uns einfach gut. Sie haben jetzt eine kleine Tochter bekommen. Gesagt, wir haben so viel Segen empfangen. Wir möchten den Segen gerne weitergeben. Und uns liegt China so auf dem Herzen. Ist da nicht eine Möglichkeit, wie wir Gott in China oder unter Chinesen in Deutschland dienen können? Das finde ich cool. Nachdenken, sehen, wie Gott uns gesegnet hat und dann sagen, Herr, du hast mir so viel gegeben, wo kann ich es denn weitergeben? Was kann ich tun, damit die Völker von dir hören? Das wäre jetzt ein Erntedank, der mir gefallen würde. Ihr könnt Bewerbungen bei mir abholen. Nein, aber einfach diesen Gedanken will ich euch mitgeben. Lasst es euren Erntedank sein, dass ihr sagt, Herr, du hast mich gesegnet, ich habe so viel empfangen, ich will es weitergeben, gebrauche mich dazu. Amen. Herr, du bist ein guter Gott, und du schenkst mit beiden Händen. Du gibst uns mehr, als wir gebrauchen können, mehr, als wir verarbeiten können. Wir haben alles, was wir nötig haben. Herr, ich bitte dich, dass dein Segen weitergeht, dass er von mir weitergeht, zu Menschen, die in Not sind, in materieller Not und in geistlicher Not. Ich bitte dich, Herr, dass der Segen nicht bei mir abgestoppt wird und in mir verändert, sondern dass er weitergeht. Dass dein Plan Realität werden kann. Dass die Völker dich loben, dich preisen, dir danken, weil du wirklich ein Gott bist, den es kein zweites Mal gibt. Gebrauche mich dazu. Ich brauche diese Gemeinde dazu, ich brauche jeden Einzelnen. Amen.